herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Spielverlagerung.de Podcasts. Wir haben heute ein exquisites Programm und veröffentlichen dies sogar auf der Homepage. Bis jetzt gab es 3 Testausgaben, die es nur bei Twitter und Facebook gab, nun auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Und zur Feier des Tages habe ich gleich die besten Autoren der gesamten Spielverlagerung-Redaktion eingeladen. Bei uns Martin.
Hallo.
Dre.
Hallo.
Bevor wir zu den Fußballthemen kommen, die uns alle interessieren, und zwar haben wir uns vorgenommen, über das Pokalfinale und das Champions League-Finale zu reden. Zuvor gibt es eine kleine Ankündigung unsererseits, und zwar habt ihr sicher gemerkt, dass bei uns auf der Seite, ehrlich gesagt, in letzter Zeit tote Hose war. Da waren relativ wenige Artikel und das lag einfach daran, dass wir hart gearbeitet haben.
Wie gestern beim Relegationsfinale, da war auch tote Hose.
Ja, Relegationsspiel ist ein gutes Stichwort, nämlich, wie ihr alle gesehen habt, sind die Fortuna-Fans wie wild auf den Platz gestürmt. Das lag daran, dass auf den Rängen ein Gerücht die Runde machte, und zwar, dass es dort unser neues EM-Heft zu kaufen gibt. Und das ist auch die große Ankündigung, die wir hier haben. Wir bringen ein EM-Heft raus. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Da haben wir nämlich Taktikanalysen zu allen 16 EM-Teilnehmern. 2 schöne Interviews, einmal mit dem Leiter von 11 gegen 11, ein schöner Taktikblog, und mit Michael Cox himself, dem Kopf hinter Zonal Marking. Dazu kommen zahlreiche Hintergrundartikel, ein Trainerporträt von Flick, ein Trainerporträt von Prandelli, einige Hintergrundartikel zu den Mannschaften, Kaderanalysen,
Retroanalysen.
Retroanalysen, ganz tolle von Griechenland 2004, von Kroatien.
Gegen England damals im Wembley-Stadion.
Wembley-Stadion, das Spiel. Das wird ein ganz tolles EM-Heft, das wir anbieten werden als E-Book zum Download. Wir sind gerade noch am Prüfen, wie der Preis dann letztendlich aussieht. Das wird irgendwo zwischen 6 und 7 Euro aufschlagen, aber ich denke, das ist es auch wert. Und wir wollen einfach mal testen, ob das angenommen wird. Und ja, sehr schöne Sache. Gut, dann jetzt zu den harten Sachthemen. Und zwar das Pokalfinale am Wochenende. Das ist, denke ich, der Punkt, wo wir anfangen sollten. Und da direkt die Frage an den passenden Analysator und Bayern-Fan René, waren
Analysator, existiert das Wort? Ich glaube, es heißt Analytiker.
Analytiker,
tut mir Analyst.
Leid. Analyst.
Analyst.
War der BVB, Diktator. René, war der BVB so gut, ja, oder waren die Bayern so schlecht?
Ja, Dortmund war ganz gut, sie haben 5 Tore gemacht, also die waren, aber sie waren nicht so gut, wie sie es früher waren, haben mehr Chancen zugelassen. Aber deshalb waren sie vorher ein bisschen effizienter als sonst.
Also. Fandest du das denn? Also ich habe das auch gelesen bei dir und war da ein bisschen überrascht. Ich fand eigentlich, dass Bayern einfach mit den 3 zentralen Spielern deutlich besser war und deswegen halt Dortmund Problemchen gekriegt hat.
Mit den was waren sie besser?
Ja, mit großer Szene anstatt Müller, fand ich.
Ja, ja.
Die ganze Bewegung war einfach viel besser und deswegen hat Dortmund ein bisschen Probleme gekriegt. Ich fand das Niveau insgesamt höher.
Insgesamt vom Spiel her, also ja, von beiden Mannschaften.
Ja.
Das kann gut sein, aber also in Relation zu Dortmund-Bayern von einem Jahr und von einem Monat und jetzt Dortmund-Bayern, also das war ja Dortmund eigentlich die stärkere Mannschaft und jetzt waren sie eigentlich lange Zeit ein bisschen schwächer und ein bisschen stärker, ebenbürtig, also je nachdem, welche Phase man des Spiels nimmt. Also, ja.
Also ich fand die ersten 30 Minuten von Bayern eigentlich so die stärksten Minuten von Bayern gegen Dortmund in den letzten beiden Jahren. Also bei diesen 5 Niederlagen waren, glaube ich, die ersten 30 Minuten jetzt am Wochenende eigentlich die beste Phase von Bayern.
Ja,
jetzt noch ein bisschen differenzierter. Was genau war denn besser an den Bayern, Martin? Du hast gerade schon angedeutet, einmal groß, könntest du daran nochmal näher drauf eingehen?
Also ich fand's ja ganz komisch, dass nach dem Spiel einige Bayern-Spieler sehr hart kritisiert wurden. Ich fand gerade Groß fand ich eigentlich Weltklasse. Ribéry auch überragend und Lahm und Gustavo fand ich eigentlich auch sehr stark, zum Beispiel. Und halt die ganzen Bewegungen im Mittelfeld. Also Bayern hat es immer wieder geschafft, irgendwie in relativ enge Zwischenräume, zwischen Dortmunds Viererketten irgendwie den Ball zu kriegen und dann durch Ribéry und Groß meistens den ganz schnell zu verarbeiten. Und dadurch war Dortmunds Viererkette viel mehr gefragt, sie mussten viel mehr am Strafraum reparieren und sie haben es nicht so geschafft wie in den Spielen davor, dass Bayern sich die ganze Zeit nur den Ball in der Viererkette herumgeschoben hat und man eigentlich nur in aller Bequemlichkeit die Wege ins Mittelfeld zugestellt hat und das Ding komplett unter Kontrolle hatte, sondern das war schon ein sehr offener Schlagabtausch, wo Bayern eigentlich schon die Überhand hatte und Dortmund kam ja auch eigentlich bis auf das 1-0 kamen sie ja danach eigentlich nicht mehr zu kontern, fand ich auch. Also weil Gustavo hat sehr viel abgewürgt und Lewandowski konnte die langen Bälle nicht behaupten, weil Bayern gut darauf reagiert hat und ja, also ich fand der Bayern schon deutlich besser.
Aber trotzdem haben sie 5-2 verloren, René. Ja. Du bist mit dem Bayern nicht so gut in deinem Artikel ins Gericht gegangen, hatte ich das Gefühl. Das war schon ein bisschen kritischer. Was hast du da nicht so stark gesehen?
Ja, individuelle Fehler ein bisschen, weil man auch mental vielleicht dann nach den Toren verständlich nicht ganz auf der Höhe. Also Schweinsteiger war ein bisschen gefrustet und ja, sie waren einfach, weiß nicht, individuell waren sie ein bisschen enttäuschend in der Defensive. Also, obwohl, wie gesagt, sie haben schon gut gespielt, aber.
Ich fand aber auch Dortmund sehr gut offensiv. Also Kuba hat irgendwie, glaube ich, sein bestes Saisonspiel gemacht. Die Vorlage von Kagawa zum 3-1 war völlig verrückt. Normalerweise hat er in solchen Situationen, wo es darum geht, den Ball da durchzustecken, alleine schafft er immer irgendwie, aber bei ihm ist da immer so das Timing ein bisschen zu schwach und es gelingt ihm nicht richtig gut und weiß nicht, irgendwie hat am Samstag da alles gepasst und ich fand, was ich sau wichtig fand, also ich habe das vorher schon gedacht, dass wahrscheinlich die Offensivkraft das Spiel entscheidet, im Gegensatz zu den anderen Spielen, wo es oft die Defensive war. Und ja, ist ja dann auch eingetreten mit 5 BVB-Toren. Ich fand es halt wichtig, dass Dortmund es geschafft hat, nach dem 1-1 wirklich in so eine in Ballbesitzphasen reinzukommen. Also ich fand in den ersten 30 Minuten sehr schlecht oder mangelhaft, dass Dortmund überhaupt keine Phasen haben, wo sie so ein bisschen Kontrolle hatten, sondern Dortmund kam eigentlich nur über Umschaltmomente und die hat Bayern mit ebenfalls gutem Umschalten eigentlich gut kontrolliert. Und was zuletzt im Ligaspiel sehr gut war von Dortmund, dass sie auch von hinten heraus die Bayern ausspielen konnten, das konnten sie überhaupt nicht einbringen, weil sie überhaupt keine Situation so richtig von hinten hatten, sondern hatten fast eigentlich nur lange Bälle und dann so um die 35. Minute haben sie angefangen, den Ball laufen zu lassen, haben versucht, richtig mitzuspielen. Und das hat dann ja direkt der erste längere Spielzug hat dann auch direkt zu diesem Elfer geführt. Und das fand ich richtig gut, dass in so einer extrem schwierigen Phase, nachdem man eine frühe Führung vergeigt hat, dass man da mental stark genug ist, sicher genug ist, einfach so einen ruhigeren, spielerischen Ansatz durchzudrücken. Das fand ich extrem gut von Dortmund. Ich glaube, das hat das Spiel entschieden.
Ja, sehe ich auch so. Bei den Bayern waren die Veränderungen, die zu dieser positiven Leistung geführt haben, die waren ja doch ja ein bisschen, also an die Aufstellung, gar nicht an die Spielweise gedacht. Also man hatte Kroos auf der 10, hatte dann Gustavo Schweinsteiger, da hatte man mit Alaba und Lahm zwei Außenverteidiger, die auch nach vorne gehen können, mit dem richtigen Fuß sind. Robben, Ribéry haben nicht ganz so breit gespielt, wie sie es manchmal gemacht haben. Also es waren eher, man kann nicht sagen einfache Veränderungen, da muss man schon erstmal drauf kommen, dass sich das so auswirkt, aber sie waren einfach durch die anderen Spiele, durch ihre Verbindung zueinander, durch die Spielweise geschuldet, also eher der groben Ausrichtung, dass man jetzt offensiver spielt, dass man ein bisschen kompakter agiert, wobei das bei den Kontern sah das ja nicht gut aus, diese Kompaktheit. Da waren schon ziemlich große Lücken in der Mitte, fand ich nicht.
In der zweiten Halbzeit dann, in der
ersten
Halbzeit
natürlich. Nicht so. Nee, deswegen. Ja, in der zweiten Halbzeit, ich sage ja,
bei den Kontern. Da hat man halt gesehen, wie unglaublich gut Gustavo ist, wie unfassbar wichtig der für Schweinsteiger und Kroos ist. Dass da einfach eigentlich immer alles zu war und Dortmund nie so richtig zu Kontersituationen kam, wie es ja im Liga-Hinspiel war das ja auch so, dass Gustavo massenweise Sachen vor der Mittellinie noch abgefangen hat.
Ja,
das hat er wieder gut gemacht, fand ich.
Ja, klar, Gustavo ist, ich glaube, das war Rangnick, der gesagt hat, Gustavo ist der beste Sechser der Liga, weil einfach er kann beim Pressing mitmachen, er kann hinten aufräumen, er kann sich horizontal bewegen, also ich finde Gustavo auch sehr stark.
Gustavo ist für mich so der Gegenpressing-Spieler.
Ja. Ich glaube, der hat zu Gustavo gesagt, er ist der beste Ballgewinner der Liga.
Ja, oder Ballgewinner, aber gut.
Was aber eine schöne Aussage ist, weil er ist jetzt nicht klassischer Zweikampf.
Ja, er ist
schon auch sehr zweikampfstark.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, zu dem Spiel nochmal gesagt, weil gerade du hattest, Martin, sehr das Mittelfeldspiel gelobt. Auf der anderen Seite war Gustavo ja relativ schwach, muss man sagen. Er hätte vielleicht eigentlich da früher reagieren
müssen. Kann ich halt nicht. Also.
Fandest du nicht?
Ich fand nicht, dass Gustavo schwach war.
Aber er hat ja die entscheidenden Fehler gemacht, der wurde in der 45.
Minute. Ja, ja, aber irgendeiner muss ja die entscheidenden Fehler machen, wenn der Gegner gut presst. Also ich weiß nicht, man kann doch nicht von einem Spieler erwarten, dass er irgendwie 90 Minuten lang perfekt spielt. Das sind doch nie einzelne Fehler, die dann zu den Toren führen. Also, ich weiß nicht, wo hat er, ich glaube beim 2-1 und beim 3-1 hat er keine Fehler gemacht, oder?
Und beim 2-1 war er, habe ich im Empfinden gehabt, dass er einfach dadurch, dass er seine Position nicht gehalten hat, sehr tief stand und dass er den Pass dann gar nicht mehr verhindern konnte, der dann letztendlich...
Aber das 2-1 hat ja ein extrem langer Spielzug geführt. Das war ja keine Situation über drei Stationen oder so, sondern das war, weiß ich, ein einminütiger Angriff oder so mit ganz vielen Pässen von Dortmund, mit Gegenpressing und allem. Da hat er einfach, da war ja Dortmund als Mannschaft in dem Moment einfach am Ball dem Bayerischen Defensivverbund einfach überlegen. Also dann auf Einzelspieler zu gehen, ist, finde ich, seltsam, weil der Einzelspieler ist doch, wenn die Mannschaft das Kollektiv unterlegen ist, ist doch der Einzelspieler der das größte Problem hat, dass da Fehler passieren, das passiert doch automatisch. So dann einfach das ist ja nur was daraus resultiert, finde ich.
Ja, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Das ist auch Barcelona hat manchmal in der Abwehr Spieler, die unter Druck dann keine Pässe zusammenbringen. Oder ja, es passiert ja auch den besten Spielern, also.
Also ja. Das ist aber jetzt entgegen deiner These, René, weil du hast ja vorhin gesagt, dass es individuelle Fehler waren und jetzt klingt das wieder ja so, als ob das erzwungene es sind Fehler sind.
Individuelle Fehler, die werden doch sowas erzwungen. Man muss sie ja nicht machen, aber es steigert die Wahrscheinlichkeit. Also ich bin ja nicht ganz bei Martin, aber im Prinzip hat er recht. Und wenn das Kollektiv schwächer wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit individueller Fehler. Und je geringer die Qualität der Spieler ist, umso höher steigt sie dann noch dazu. Also bei den Bayern hat mich dann eher die individuellen Fehler bei den Kontern gestört, dass es da so riesen Lücken waren, dass die Verteidiger nicht aufgerückt sind, dass sie ja nicht, ja, ich fand sie einfach, ich denke, sie hätten einfach mehr machen können bei diesen Kontern. Also wenn die Dortmund einfach jede ihrer Chancen nutzen können, dann und auch Neuers Fehler, also das fand ich eher in der zweiten Halbzeit waren diese großen individuellen Fehler. In der ersten Halbzeit waren Elfmeter.
Auf der anderen Seite, die Situation vor Neuers Fehler war so, dass quasi eine, ich glaube, 3-gegen-1 Situation war und Gündogan einen ganz schlechten Pass spielt. Also da kannst du auch wieder sagen, da hat Dortmund ja auch einen individuellen Fehler gemacht. Aber es wird halt trotzdem ein Tor, weil einfach Dortmund eine extrem gute Situation hat. Also da heben sich die Fehler ja auf. Also das da nur so einseitig zu betrachten, weiß nicht, das gefällt mir nicht so. Ich fand schon, dass die individuellen Fehler schon in gewisser Hinsicht zwingend waren. Nicht, vielleicht nicht so genau, wie sie passiert sind, aber es war klar, dass irgendwelche auftreten, finde ich, glaube ich.
Um jetzt die Medienthese aufzugreifen und jetzt mal ein bisschen unspielverlagerungstypisch pointiert zu werden, waren die Spieler schon im Kopf im Champions League Finale? An René gefragt.
Ich würde gerne die Frage beantworten.
An Martin gefragt.
Weil ich in Berlin war und ich glaube nicht, dass die Bayern im Champions League Finale waren, aber das Ding, wenn ich glaube, das wird vermutlich jeder bestätigen, der in der Stadt war, dass einfach die ganze Atmosphäre, die da war, unfassbar krass pro BVB war. Also die Dortmunder waren in meinem Gefühl irgendwie 4-1 in der Überzahl und ja, war einfach ganz viel Schwarz-Gelb und das ganze Fanlager war einfach viel aufgedrehter und man hat einfach in der Gesamtheit gemerkt, dass dieser Titel für Dortmund als Verein einfach viel, viel, viel wichtiger ist, weil das ja auch für Dortmund war es zum einen natürlich das letzte Saisonspiel, aber vor allem es war das erste Double. Für Bayern wäre es irgendwie, weiß nicht, der 13. Pokalsieg gewesen oder so. Und das, keine Ahnung, die haben auch schon x Doubles geholt und für Dortmund war es eben das erste Double und extrem viele sind nach Berlin gefahren und so. Und deswegen war, glaube ich, für die Mannschaft hatte das für Dortmund hatte es einen historischen Wert, dieses Spiel. Und für Bayern hat es nur den Wert von einem Titel unter vielen. Und das ist natürlich, ich glaube schon, dass das einfach unterbewusst schon eine Änderung bringt. Ich glaube nicht, dass ich würde mal behaupten, dass wenn das nicht so ein historisches Spiel gewesen wäre, dann wäre Dortmund vorne nicht so effizient gewesen, wie sie es waren.
Es war übrigens der 16. Pokalsieg gewesen.
Ja.
Jetzt die Frage andersrum an René. Ist diese Niederlage eine negative Beeinflussung für das Champions League-Finale am Samstag?
Solche Mutmaßungen und Hypothesen, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es ein paar Spieler, die bei dem Spiel nicht voll bei der Sache waren, die ein bisschen Chelsea konzentriert waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Kollektiv so eine Stimmung gegeben hat, also im Verein nicht, und ich glaube auch nicht, dass es jetzt kollektiv eine schlechte Stimmung gibt, oder man wird sagen, ja, dass die Dortmunder, die Spieler haben es ja schon nach dem Spiel gesagt, die Dortmunder waren gar nicht so stark, also man, auch Heinkes hat es gleich gesagt, in der ersten Halbzeit war Bayern in seinen Augen besser und auch vermutlich in den Augen seiner Spieler, und ich denke dann, die werden sich hier ein bisschen ärgern, dass sie jetzt ins falsche Licht gerückt worden sind durch diese hohe Niederlage, obwohl sie nicht so schwach waren, und ich glaube ja, die wollen einfach vor heimischem Publikum unbedingt gewinnen. Kommen die Zuschauer dazu, und dann kommt eben Champions League, die ganz große Bühne dazu, dann kommen einfach alle Sachen zusammen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwelche negativen Effekte auf der Spieler, der positiv, dass die einfach dass sie sich nochmal unbedingt beweisen wollen. Wenn die jetzt nochmal Zweiter werden, dann sind sie wie Vizekusen 2002. Also, oder war das 2000? Ich weiß gar nicht, 2002?
2002, ja.
War schon richtig,
ja. 2002, ja.
Dann lass uns doch mal direkt zum Champions League Finale kommen, wenn wir schon da sind. Martin, du hast für einen unserer Partner heute ein Preview geschrieben. Ja. Und wir geben jetzt mal so ein kleines Preview auf das Preview.
Dürfen wir dem Partner nicht sagen?
Doch, können wir sagen. Also fürs ZDF hast du das Preview geschrieben.
Für das ZDF.
Aber du hast auf jeden Fall ein Preview geschrieben und wir geben mal ein Preview aufs Preview. Wie siehst du die Chancen? Und du kannst gleich, wenn du irgendeinen Punkt hast, den du einbringen möchtest, gleich einbringen.
Ich glaube, es wird durch die Änderung ein offensives Spiel. Also im Grunde wurde das Spiel, das Champions League Finale in der zweiten Halbzeit am Samstag ein bisschen gespoilert, weil ja Bayern da im Wesentlichen in der Aufstellung für das Finale gespielt hat, weil eben Müller für Gustavo kam. Und da hat man ja gesehen, dass bei Bayern die Balance im Mittelfeld sehr, sehr ins Schwanken gerät und Schweinsteiger und Kroos nicht mehr so glänzen können, zum einen, und weil Gustavo nicht mehr so die Lücken füllt, und zum anderen eben diese Lücken dann für Konter auch offen werden. Deswegen wird Bayern zwar ein bisschen durchschlagskräftiger mit Müller statt Gustavo, aber es fehlt ihnen ein bisschen dann die Stärke, die gleiche Kontrolle auszuführen, und sie werden vor allem, und das wird vermutlich ein zentraler Punkt, sie werden deutlich offener für Konter. Deswegen wird es, glaube ich, ein offensives Spiel, weil ich glaube, Bayern wird schon durchschlagskräftig sein. Ich finde Chelsea, ich finde die defensiv nicht so gut, wie sie an einiger Stelle vielleicht gelten. Also sie sind natürlich sehr stark darin, den Strafraum zuzumachen. Das sind sie traditionell mit sehr physischen Spielern, mit sehr erfahrenen Spielern teilweise, wobei Terrys Fehlen da wahrscheinlich reinspielen wird. Aber das hat ja gegen Barcelona auch ohne ihn geklappt. Also es wird nicht leicht für Bayern nach vorne, aber Bayern ist nach vorne schon so viel Qualität, dass sie, glaube ich, schon sehr, sehr gefährlich werden. Und aber defensiv werden sie anfällig werden. Also ich glaube, Chelsea wird gut kontern. Chelsea ist individuell noch besser als Dortmund. Gerade ein Drogba hält die langen Bälle, hält er noch viel besser, als es Lewandowski kann. Mata ist ein effizienterer Spieler als Kagawa normalerweise dahinter. Dann haben sie auf dem Flügel vermutlich links.
Jetzt gehst du schon wieder ein bisschen ins Detail rein. Warte noch mal kurz, ich möchte nämlich.
Ja, also zusammenfassend, ich glaube, es wird ein sehr offensiv geprägtes Spiel mit vielen Toren oder vielen Torszenen, weil
da möchte ich nicht nochmal eingreifen. Wird es wirklich ein offensives Spiel? Wenn ich mich an die letzten 10 Champions League Finals erinnere, fällt mir nur ein einziges ein, was überhaupt annähernd offensiv geprägt war. Oder René?
Alles wäre das. Letzten 10 Champions League Finals im Kopf.
Bin ich jetzt so gerade durchgegangen mit dem Kopf? Also das, und das auch nur das 4:3 damals zwischen Milan und Liverpool.
Also 3:2 mit dem Elfmeterschießen.
Ja, also, wo ist dann 4:3? Wie war es denn? Die 3:3 war das, oder?
Ja, 3:3, Elfmeterschießen.
Genau, 3:3.
Ja,
War halt eine Änderung zur Pause. Ja, egal jetzt, aber es ist, sagen wir es so.
Wäre ungewöhnlich. Also ich glaube auch.
Wäre ungewöhnlich, ja.
Ja, aber ich glaube, was soll Bayern sonst machen? Also, das passiert ja bei Bayern unter. Oder es kann natürlich auch sein, dass irgendwie Schweinsteiger und Groß sehr, sehr zurückhaltend spielen, wie sie es am Anfang der Rückrunde gemacht haben, und dann Bayern einfach extrem rigid wird so und voll den total die Bewegung fehlt. Das glaube ich aber irgendwie nicht, weil das, weiß nicht, das hätte auch nicht gut geklappt, und dann so können sie eigentlich nicht rangehen. Und Bayern muss schon seine Stärken ausspielen. Und wie gesagt, Chelsea, ich glaube, Chelsea ist defensiv nicht so gut. Ich glaube, die werden Bayern nicht so viele Probleme machen defensiv wie Dortmund, und dann müsste Bayern eigentlich im Normalfall, müssten sie 1, 2, vielleicht 3 Tore machen können. Aber ich glaube nicht, dass Bayern Chelsea verteidigen kann. Komplett. Deswegen glaube ich, das kann so ein 3-2 oder so werden. Würde ich behaupten.
Stimmst du da aber ein, René?
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, aber das ist halt die Frage. Wen können sie nicht verteidigen? Drogba, Mata oder?
Na, komplett im Ganzen nicht. Weil Chelsea ist ja auf gerade dadurch, dass Ivanovic fehlt und Terry fehlt und Ramirez fehlt, sind sie ja auf allen Positionen eigentlich spielstark besetzt. Sie haben dann Luis in der Innenverteidigung, der offensiv sehr gefährlich sein kann. Mit Bosinga und Cole zwei offensive Außenverteidiger, offensive Flügelstürmer mit Kalou und vermutlich Sturridge. Lampard, Mata, Drogba, die wo Bayern Probleme kriegen werden. Also die sind ja auf allen Positionen individuell richtig gut, und das wird Bayern schon Probleme machen, glaube ich.
Naja, ja, kann schon gut sein. Ich denke, dass es könnte auch gut sein, dass sie mit einem, also mit drei zentralen Mittelfeldspielern agieren, also Mikel, Essien, Lampard.
Ja, das ist noch eine Variante natürlich.
Und dann eben Mata in der Halbposition und Drogba vorne und eben ein Spieler breit, also so ein bisschen asymmetrisch, vielleicht eben, dass Bosinga nach vorne gehen kann oder
Cole, ja,
oder
vielleicht so wie vielleicht sie es halt Wechsel gemacht haben gegen Barca, ne?
Ja, oder vielleicht im Wechsel, also dass quasi das Mata und dieser zweite Stürmer die Position tauschen, also mit Sturridge ginge das. Vielleicht ging es auch mit Torres, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Aber es wird interessant, dann, wie die spielen.
Wie tief werden sie denn stehen? Jetzt mal direkt in die Frage rein.
Also, Di Matteo hat ja gesagt, er fand das sehr spannend, das Spiel, das Pokalfinale, und wird sich bei Dortmund einiges abgucken, hat er angekündigt. Also ich vermute mal, dass er nicht am eigenen Strafraum verteidigt, komplett. Und ich glaube, die werden schon ein Mittelfeldpressing aufziehen, vielleicht ein etwas zurückgezogenes Mittelfeldpressing.
Ich glaube, die werden Mittelfeldpressing spielen, vielleicht ein bisschen defensiver als die Dortmunder. Ja. Aber im Prinzip von der Höhe her schon, aber ich glaube nicht, dass sie das Dortmunder Spiel kopieren können. Dazu fehlen ihnen die Spieler, da müssen sie dynamischer sein, eingespielt. Also wenn sie wirklich, wenn sie versuchen sollten, so hoch und auf dieselbe Art und Weise wie Dortmund zu spielen, was sie fast sicher nicht tun werden, dann kriegen sie einen auf den Deckel. Also dann stehen sie hinten zu offen, dann fehlen die Laufwege, dann biegen sie auf. Also
ja, ich glaube auch, das täusche ich nicht so. Deswegen wird es wahrscheinlich, es wird eine etwas passivere Variante. Ich glaube, so die Abwehrlinie wird so vielleicht 20 Meter vielleicht vorm Strafraum stehen oder so. Die Stürmer werden wahrscheinlich vielleicht ein bisschen eher als Mittelfeld, als Mittellinie pressen, und dann werden sie hoffen, dass sie irgendwie in 1 gegen 1, 2 Kämpfen im Mittelfeld einen Ball erobern und dann schnell umschalten können, glaube ich. Oder halt Bälle in der Abwehr erobern und dann auf Drogba vorballern.
Ja, es wird auch interessant zu sehen, wie kompakt sie agieren, also ob sie zum Beispiel wirklich als Block im Mittelfeld pressen oder ob sie eben ein bisschen die Verteidigung nach hinten schieben und die Stürmer ein bisschen weiter nach vorne. Das würde ihnen auch, glaube ich, ein bisschen besser passen. Dann haben sie mehr Räume, können vom Mittelfeld nachschieben, kann Drogba den Ball behaupten. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber wie gesagt, es ist wirklich extrem schwer.
Ja, es wird sicherlich auf jeden Fall entscheidend sein, was Di Matteo macht. Also wenn es kein offensives Spiel wird, dann wird sicherlich Di Matteo schuld sein. Aber ich glaube, wenn er sagt, er hat sich Dinge von Dortmund abgeguckt, dann meint er, glaube ich, auch offensiv. Also dann meint er, glaube ich, auch diesen Konteransatz, dass das Ballhalten von Drogba, also beziehungsweise Lewandowski, wie effektiv das sein kann, und dass eben auch die Flügelspieler sehr aggressiv steil nach vorne gehen und so und Richtung Strafraum ziehen.
Alle Bälle auf Drogba in dem Sinne
Und ah, alle nicht, aber
nee, sagen wir mal,
oder Mata der halt.
Rock wird ein entscheidender Faktor sein.
Ich glaube gar nicht so viele, als die haben mit Mata, eventuell ja, mit Sturridge und mit den Außenverteidigern haben sie da Spieler, die schnell nach vorne kommen können und auch zum Beispiel hinter, wenn die Außenverteidiger hochspielen.
Mit Lampard haben sie ja auch einen, der sich richtig gut mit überraschenden Pässen aus Gegenpressing-Situationen lösen kann, der richtig spielstark ist und deswegen, also sie können sicherlich auch in flach kontern. Also was Dortmund ja gerade in der zweiten Halbzeit auch viel gemacht hat. Dann über Mata eben anstatt über Kagawa. Also diese Dualität ist so ein bisschen das Problem, dass sie eben nicht, genau wie Dortmund sind nicht auf lange Bälle festgelegt, können aber, wenn der Gegner eine extreme Form aufzieht von Pressing oder gegen Pressing, können sie einfach das überspielen. Also sie haben diese Möglichkeit und deswegen muss der Gegner ein bisschen tiefer verteidigen. Und dann kommen eben diese technisch starken Spieler zur Geltung.
Ist das Gegenpressing von Bayern gut genug, um die Konter von Chelsea aufzuhalten?
Das hängt davon ab, wer bei Chelsea spielt und wie Bayern das aufzieht. Also vielleicht spielen sie ja nicht direkt Gegenpressing. Sie sieht man ja oft, dass die dann einfach sich nach dem Ballverlust tiefer hinten reinstellen und versuchen, den Angriff langsam abzuwirken, also sich formieren und warten, bis sich der Gegner ein bisschen im Mittelfeld festgespielt hat. Ist sehr unterschiedlich, also
schwer zu sagen. Ich natürlich davon auch ab, wie schnell Chelsea kontert. Ich denke, der entscheidende Faktor wird sein, wie gut für das Gegenpressing, wie gut Bayern offensiv ist. Also sie dürfen halt nicht, sie müssen halt zusehen, dass sie wirklich im Mittelfeld, gerade gegen die zentralen Mittelfeldspiele, so wenig Bälle wie möglich verlieren und dass sie Chelsea, wenn es geht, so weit wie möglich hinten reindrücken und zu vielen Abschlüssen kommen, um Chelsea überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, zu kontern. Ich glaube, wenn es wirklich gefährliche Ballverluste gibt, leichte Ballverluste gibt, wenn Chelsea den Ball kontrolliert gewinnen kann, dann wird es Bayern ganz schwer haben. Dann sehe ich Chelsea eigentlich doch schon mit relativ klar vorne und ich glaube, dann wird Chelsea gefährlich über Konter. Also wenn sie die Situation haben, um zu kontern, dann kann Chelsea das eigentlich besser lösen als Bayern, vermute ich.
Ja.
Deswegen geht's darum, die Situation möglichst einzuschränken.
Ja, mit Kroos, Schweinsteiger haben sie schon sehr ballstarke Spieler in der Mitte.
Eben.
Es wird echt interessant, wie sich das, also es hängt sicher stark von der Tagesform ab und von der mentalen Verfassung und eben wie sie ein Spiel finden, wenn gleich in der Anfangsphase was passiert, was die Mannschaft durcheinander bringt, dann kann das in solchen Spielen schon spielentscheidend sein. Das sind zwei Mannschaften, die ins Champions League Finale gekommen sind, die sind eng beieinander, die geben alles, die sind alle 100% motiviert, die Elternspieler oder die Dieben.
Ja, gut, allerdings
das war jetzt eine Aussage fürs Phrasenschwein.
Ich glaube, wenn eine, ja, aber dann natürlich, wenn Bayern gewinnt, dann tritt natürlich auch wieder Neid und Missgunst auf. Zwischen irgendwem. Naja, ich glaube, diesen Vorteil des Historischen, das Dortmund am Samstag hatte, das wird Bayern jetzt, glaube ich, ein bisschen haben. Also das hat Chelsea natürlich auch, ein Champions-League-Finale ist zwangsweise für jede Mannschaft einfach was unfassbar Historisches. Aber für Chelsea ist es nicht ganz die erste Gelegenheit. Für einige Spiele, die da spielen wie Lewis und so, ist es vielleicht auch nicht die letzte Storage. Und Bayern hat halt das ist ja wirklich komplett einzigartig in der Geschichte. Finale da Horn, das ist ja wirklich was du kein zweites Mal erlebst, da kann man sich ja echt so gut wie sicher sein. Und der ganze Verein, also ich meine, Uli Hoeneß hat die Mannschaft schon vor 2 Jahren auf dieses Spiel eingestimmt. Das ist ja was vollkommen Wahnsinniges eigentlich, dass dann wirklich dieses Spiel eintrifft. Also das ist ja wirklich das Maximum an historischer Bedeutung, die ein Spiel haben kann. Und das wird, das kann natürlich auch ein bisschen lähmend wirken. Ich glaub's aber eigentlich nicht. Also ich glaube, Bayern ist so fokussiert auf Fußball und so mental auch stark und viele Spieler haben schon extreme Situationen erlebt, dass sie, glaube ich, da schon sehr viel Kraft draus schöpfen werden. Und ich glaube, Bayern wird auch, wie ähnlich wie Dortmund am Samstag, kann ich mir vorstellen, dass sie sehr effektiv sein werden.
Wird Uli Hoeneß die Kabinenrede halten? Weil du gerade gesagt hast.
Hä?
Weil du gerade so schön gesagt hast, dass Uli Hoeneß seit 2 Jahren darauf einstimmt.
Na, schon vor 2 Jahren. Also diese 100.000-mal zitierte Rede eben. 2012 ist das Pokalfinale in München, in der Allianz Arena. Und da müssen wir dabei sein.
Deine Uli Hoeneß Imitation ist freundlich gesagt.
Extrem gut, ne?
Könnte es Matze Knob sein.
Oh, nee, könnte ich nicht. Aber
Matze Knob in witzig.
Was, Alter? Ey, Matze Knob ist super, nichts gegen Matze Knob.
Matze Knob super.
Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man Matze Knob haten kann. Das ist viel zu krass, der Dude.
Warte mal, ist das jetzt dein Ernst?
Könnten wir
das ja, Alter, beenden? Natürlich. Der ist auch krass, Alter. Habt ihr mal seine Maradona-Imitation gesehen? Das ist einfach Weltklasse, Alter.
Maradona habe ich nicht gesehen, aber die anderen. Also da fand ich nur Luca Toni und auch nur das Lied Nummer Uno gut. Aber ja, sonst?
Das fand ich gar nicht so cool.
Ja, du hast doch Beispiel, Scheiß um seit Jahren denselben Gag, oder nicht?
Natürlich, aber der funktioniert ja auch saugut einfach.
Das heißt,
ist ja sehr auf Situation angepasst und kommen ja immer mal neue Charaktere oder so. Parodien finde ich irgendwie immer lustig, da bin ich, also wie gesagt, ich bin auch so ein Behinderter, der alles lustig findet, von daher.
Ja, stimmt, das kann ich
auch für keine Spielverlagerung.de zumachen, oder?
Daher,
der Ruf ist ruiniert.
Können wir aufhören, über Matze Knob zu reden vielleicht?
Aber vielleicht werden wir mal von Matze Knob parodiert. Irgendwann.
Dann hat man alles erreicht. Ja, ein Thema können wir tatsächlich noch hier kurz anschneiden. Und zwar die Frage der Reservisten. Wir haben ja schon die ganze Zeit darüber geredet, dass Müller kommen wird wahrscheinlich. Wie wird es in der Abwehr aussehen? Mit Timoschuk, der ja höchstwahrscheinlich kommen wird, gehen wir mal von aus. Ja. Und auf links Contento, sind wir uns da auch einig?
Ja, sieht so aus, ne?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man Philipp Lahm auf links schiebt und da viel empfängt, das wäre schon ein bisschen merkwürdig und
könnte, ne, da jetzt also die Frage sind, dass
Pranic oder Rafinha noch auf links bringen, notfalls. Aber
Rafinha auf links
schaut ja nicht so aus, also ich fand Contento auch gegen Köln nicht so schlecht.
Deswegen jetzt die Frage direkt hinterher, sind das zwei Sicherheitsrisiken oder kann man das auffangen?
Also ich weiß, wie groß ist Timoschuk? Wie viel wiegt der? Ich glaube, der ist 1,80
irgendwie. 1,81, 72 ja. Kilo.
Ja. Und ich glaube, Drogba ist 2,80 Meter und 170 Kilo. Also, da sieht man schon, natürlich ist das ein Sicherheitsrisiko, wenn da Drogba der Gegenspieler ist, ganz klar. Und ja, ich glaube, Drogba wird sich auch Timoschuk ein bisschen ausgucken und versuchen, bei ihm die Bälle zu holen, denn den muss er körperlich eigentlich vollkommen im Griff haben, da Timoschuk eigentlich dürfte da sehr schlecht aussehen. Das wird auf jeden Fall riskant, glaube ich.
Wir sind Contento und Ribéry auf links ein Sicherheitsrisiko.
Was soll man das wissen? Vielleicht spielt Bosenga gemäßigter, vielleicht spielen sie mit 5 Spielern auf der linken Seite und einem Defensiven auf rechts. Also schwer zu sagen, es hängt davon ab, wie sich das Spiel entwickelt und wie der gefordert wird. Also
im Normalfall, wenn wie man vermutet, Storage auf rechts spielt, dann dann im Allgemeinen schon, weil Storage sehr gute 1 gegen 1 ist und Contento nicht so.
Ja, aber wenn da keiner spielt oder wenn die sich hinten nur einstellen oder sonst, das ist schwer zu sagen.
Wieso sollte denn aber keiner da spielen? Also es ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
Vielleicht
spielen sie ja. Hat ja auch gezeigt gegen Real, dass er in wichtigen Spielen gut mit zurückarbeitet und vielleicht kriegt Contento ja viel Unterstützung.
Ja. Also unterstützt werden, dass er schwächer ist als Alaba, liegt auf der Hand, aber wie gesagt, vielleicht packt ja Di Matteo das 6-3-1 System aus und schickt absichtlich einen Spieler in der 10. Minute.
Das geht nur gegen Kirasturm, habe ich das schon mal erläutert.
Okay. Ja. Naja, ich denke schon, dass sie defensiv schwächer sind, aber ob es ein Problem wird oder nicht, hängt auch von Ribéry ab und hängt davon ab, wer gegen Contento spielt und was für ein System Di Matteo nutzt.
Schön. Schöner Podcast. Zum Abschluss bleibt nur noch zu sagen, wie der Fahrplan aussieht für die nächsten Tage. Wie wir gerade schon schön erwähnt haben, wird es Previews von uns geben zum Champions League Finale auf ZDF.de bei Eurosport 1.
Wir verkaufen ein EM-Heft.
Warte doch mal. Erstmal kommen wir noch die Analyse. Die Analyse am Samstag. Einmal abends direkt eine von mir nach dem Spiel. Das wird eine schöne kurze sein. Und am nächsten Tag wird es dann eine längere Analyse geben. Von René, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig?
Übernächsten, also ich habe privat noch ein paar Sachen, die ich dann mache.
Ja, übernächsten, Montag ist auch okay.
Ja,
also auf jeden Fall,
dass du mir die Erlaubnis gegeben hast.
Oder Anfang nächste Saison, oder?
Oder nächste
Saison. Da wird es kommen, wenn ich die machen würde.
Wir wollen mal ausprobieren, einmal schnell die Analyse direkt nach dem Spiel, die wird noch irgendwann in der Nacht online gehen und einmal ein bisschen später dann auch mit Abstand und dann mit sehr viel Wissen, sehr viel mehr Wissen, als ich jemals vermitteln könnte von René.
Ja, ja, ja. Und am Ende knebelst du mich wieder und haust mir eine rein, wenn der Artikel nicht passt, ich kenne das ja. Leser sehen das nicht, aber hinter den Kulissen passiert furchtbare Sachen bei Spielverlagerung.de.
Das Schöne ist, jetzt hat eh schon jeder abgeschaltet, das kriegt keiner mit. Die haben eh schon alle in der Mitte aufgehört zu hören. Am Dienstag oder Montag oder Dienstag werden wir dann das Inhaltsverzeichnis vom EM-Heft posten mit noch ein paar mehr Infos, was da so alles drinsteht.
Sehr cool.
Mitte nächster Woche könnten die EM-Hefte schon rausgehen an die netten Leute, die bis jetzt uns schön gespendet haben. Die werden nämlich alle ein nettes Gratis-Exemplar bekommen.
Ein Nacktbild von TE kommt dann ins EM-Heft als Beilage, also
als Poster. Nur für die, die dreistellig gespendet haben.
Ja, ne? Ja, nur für die, die
dreistellig gespendet haben. A0-Format.
Da dürften dann Mitte nächste Woche dürften die ersten schon rausgehen, die ersten EM-Hefte an die Spender. Und Ende nächster Woche kommt dann das EM-Heft auf den Markt, hoffen wir mal. Oder Anfang übernächste, wenn wir, wie zu erwarten sein wird, mit technischen Problemen zu kämpfen haben werden.
Ja.
Dann war's das. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke.
Jo. Wir werden demnächst wieder einen Podcast machen, oder?
Ja, morgen
aber nur Zeit. Ja, ich auch.
Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Analysen und tschüss.